Liebe Gemeinde, stellen wir uns einen Mann vor, der vor Gericht steht. Nennen wir ihn Manuel F. Er ist angeklagt, Geld gestohlen zu haben, und zwar 1.000 Euro. Er soll sie aus der Kasse des Sportclubs gestohlen haben. Das Problem an der Situation ist, er behauptet, dass er unschuldig ist. Ich habe kein Geld gestohlen, sagt er immer wieder. Aber man glaubt ihm nicht so recht. Es gibt wohl Indizien, die darauf hinweisen, und so kommt es schließlich zur Gerichtsverhandlung. Und wie in einer Gerichtsverhandlung nicht selten, kommt es zur Vorladung von Zeugen. Unter anderem wird auch Johannes H. vorgeladen. Er soll sagen, was er gesehen hat. Und der Richter fragt Johannes H., ob er etwas zur angeblichen Tat des Angeklagten sagen könnte. Johannes H. kennt Manuel F., wie das in Sportvereinen nicht selten üblich ist, ziemlich gut. Vielleicht würde er sogar sagen, zu gut. Denn er ist ziemlich sauer auf Manuel. Beide spielen in der zweiten Mannschaft des Vereins. Aber Manuel, so sagt Johannes, der wird immer vorgezogen. Er darf immer in der Mannschaft spielen, er muss nie auf die Ersatzbank. Und darüber ist Johannes richtig sauer. Der ist auch viel beliebter als ich. Der hat Freunde, die ich gerne hätte. Von ihm reden viele und von mir nie jemand. Also Johannes ist sauer auf Manuel. Und jetzt wird er vom Richter gefragt, ob er etwas zur angeblichen Tat von Manuel sagen kann. Und Johannes sagt aus. Er behauptet, wie er gesehen habe, dass Manuel die Kasse des Sportvereins geöffnet und Geld herausgenommen habe. Er bezichtigt Manuel des Diebstahls. Manuel versteht die Welt nicht. Er kennt Johannes doch gut, hält ihn für einen Sportskameraden und erlebt ihn als jemand, der sich aus seiner Sicht nicht als Kamerad verhält, sondern als jemand, der nicht die Wahrheit sagt. Und Johannes, er weiß eigentlich genau, dass er letztlich zu Unrecht den Manuel beschuldigt, aber er tut es trotzdem. Er ist ein falscher Zeuge. Liebe Gemeinde, meine kleine Predigtreihe, die sich so langsam dem Ende zuneigt, kommt jetzt zum 9. Gebot. In der Kurzfassung, die viele kennen, vielleicht auch aus dem Konfirmandenunterricht, da lautet dieses Gebot, du sollst nicht lügen. Aber dieses, du sollst nicht lügen, ist eine ungenaue, ja sogar problematische Übersetzung. Denn genau heißt es, bei Luther etwa, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, oder in neuerer Sprache, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Also, es geht in unserem Gebot um eine konkrete Falschaussage, die einem anderen Menschen schadet. Es geht nicht um die vielleicht abstrakte Frage, ob ich lügen darf oder nicht. Denn wenn wir sagen, du sollst nicht lügen, dann verkürzen wir nicht nur unser Gebot, sondern vielleicht verstehen wir es sogar ganz falsch. Können die sich eine Situation vorstellen, wo Lügen besser ist als nicht lügen? Wo die Lüge geradezu richtig ist? Ich nenne Ihnen zwei Beispiele. Wenn Sie in einem Unrechtsstaat einen zu Unrecht Verfolgten bei sich verstecken würden, es käme die Polizei und fragte sie, haben Sie jemanden bei sich versteckt? Wenn sie sagen, ja, im Keller ist er, dann hätten sie nicht gelogen. Aber sie hätten den zu Unrecht Verfolgten ins Unrecht, ja vielleicht sogar in den Tod geschickt. Was gilt jetzt mehr? Nicht zu lügen oder doch zu lügen und damit jemandem zu helfen? Sie merken schon, wie schwer es sein kann, unser kleines Gebot zu verstehen. Oder noch was, macht es noch schwieriger. Dietrich Bonhoeffer hat, als er im Gefängnis in Tegel über unser Gebot nachgedacht hat, auch ein Beispiel erzählt. Er erzählt, ein Kind wird von seinem Lehrer vor der Klasse gefragt, ob es wahr sei, dass sein Vater oft betrunken nach Hause käme. By the way, stimmt. Aber das Kind sagt, nein, stimmt nicht. Wie beurteilen Sie das Verhalten des Kindes? Hat das Kind gegen das 9. Gebot verstoßen? Bonhoeffer verurteilt nicht das Kind. sondern den Lehrer. Weil er so etwas gefragt hat und das Kind in eine Lage brachte, nicht zu sagen, was stimmt. Das heißt, der Lehrer fragt danach, ob etwas stimmt oder nicht. Aber so Bonhoeffer, das ist ein Problem, denn Wahrheit hat immer mit Beziehung zu tun. Der Schüler sagt etwas, was sachlich nicht stimmt, aber er verstößt aus Bonhoeffers Sicht nicht gegen das 9. Gebot, weil die Beziehung, auch die Beziehung zu seinem Vater, wichtiger ist. Die 10 Gebote fangen an mit dem Bekenntnis, dass Gott sein Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Und dann gibt er seinem Volk Sätze, Gebote, die helfen sollen, in Freiheit mit Gott und dem Nächsten zu leben. Dazu sind die Gebote da. Und im Neuen Testament geht es letztlich genauso. In Jesus Christus ist unsere Schuld vergeben worden, damit wir Gott und den Nächsten lieben sollen. In deiner Taufe, lieber Leo, haben wir gerade das Gleiche bekannt. Gott geht uns und auch dir voraus. Und bevor Leo sich zu Gott bekennen kann, sagen wir zu ihm, Gott hat dich lieb. Und auch wenn du das noch nicht verstehen kannst, so gilt doch, Leo ist von Gott geliebt, auch seine Eltern und Paten und auch alle, die wegen Leos Taufe hier in die Kirche gekommen sind und auch alle anderen, die heute hier sind und auch die, die heute nicht hier sind. Gibt es eine Bedingung für die Liebe Gottes? Müssen wir was tun dafür, dass Gott den Leo und uns alle lieb hat? Antwort: Nein, dafür müssen wir nichts tun. Und hat Gottes Liebe ein Ziel? Ja, natürlich. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir glauben, dass unser Leben in seiner Hand ist, dass er alles zum guten Ziel führen wird, dass seine Engel uns behüten. Das zu glauben, ist gar nicht immer so leicht. Es gibt so viele dunkle Dinge in unserer Welt, die manch einen Menschen daran hindern, Gott zu vertrauen. Viele Menschen haben Mühe mit dem Glauben. Vielleicht auch bei einigen unter uns heute. Ich meine, irgendwie hat das ja jeder, aber bei manchen ist es noch mehr der Fall. Ob Leo später mal jemand sein wird, der gerne zur Kirche geht, dem der Glaube wichtig wird, wissen wir nicht. Auch die Eltern wissen das nicht. Sie können versuchen, Leo den Kontakt zur Gemeinde zu erleichtern. Wir als Gemeinde können versuchen, auch solche Kontakte zu ermöglichen. Aber was daraus wird, wissen wir nicht. Auch hier ist das Leben ungewiss, wie bei allem anderen auch. Gott wirbt um unser Vertrauen und in der Taufe von Leo bekennen wir heute, lieber Gott, auch wenn wir nicht alles verstehen, setzen wir unsere Hoffnung doch darauf, dass du uns nicht loslässt. Und Leo eben auch nicht. Hat das denn was mit dem 9. Gebot zu tun? Mit dem Satz, du sollst nicht falsch Zeugnis reden? Auf den ersten Blick vielleicht nicht. Aber wenn wir genauer hinsehen, vielleicht doch. Denn worum geht's Gott denn, wenn wir bekennen, dass er uns liebt? Wir bekennen damit eben auch, dass er nicht nur uns liebt, sondern den anderen auch. Den ich gut leiden kann und auch die ich nicht gut leiden kann. Den, der genauso nett ist wie ich und auch den, der anders ist. Gott möchte das Miteinander. Die Hälfte der Gebote beschäftigt sich mit diesem Miteinander. Das heißt, es geht in unserem Gebot nicht nur darum, ich merke, du stimmst ihm zu, nicht nur darum, was verboten ist, sondern auch, was gut ist fürs Miteinander. Und so wie wir in unserem Beispiel gehört haben, vom Anfang an, dass das gut miteinander durch ein schlechtes Zeugnis schnell gestört oder zerstört werden kann und unsere Worte viel Negatives ausrichten können, so doch auch Gutes. Der Heidelberger Katechismus, unser altes Bekenntnis, legt auch die 10 Gebote aus und sagt, ich finde wie sehr schön, ich zitiere einen Satz, vor Gericht und in all meinem Tun soll ich die Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen und bekennen und jetzt und auch meines Nächsten Ehre und guten Ruf nach Kräften retten und fördern. Das kennen wir im Großen und im Kleinen. Meines Nächsten Ehre nach und guten Ruf nach Kräften retten und fördern. Das ist nicht unbedingt das, was wir immer tun. Vielleicht versuchen wir manchmal, uns auf Kosten anderer zu profilieren. Vielleicht ziehen wir manchmal den Namen anderer in den Dreck. Aber miteinander wird dadurch nicht gefördert. Den guten Ruf oder den Leumund, wie man früher sagte, kann man mit bösen Worten beeinträchtigen. Wo das in Ihrem Umfeld passiert, sei es, dass Sie eher Täter oder eher Opfer sind, das wissen Sie selber besser als ich. Aber das Gebot mutet Ihnen und uns allen zu, in unserem eigenen Umfeld zu schauen und sich zu fragen, wo wir das Ansehen anderer retten und fördern können. Wer hat bei uns einen schlechten Ruf? Ich erlebe immer wieder, dass Menschen pauschal verdächtigt werden, auch wenn es keinen wirklichen Grund dafür gibt. Es gibt Straftäter, solche, die hier geboren wurden und solche, die nicht hier geboren wurden. Es gibt unter den Menschen, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, Menschen, die das Wohl anderer fördern und solche, die das Wohl anderer nicht fördern, sondern die ihnen schaden. Aber es wäre jetzt nicht gut, das Ansehen von Menschen durch zu großes Misstrauen in Frage zu stellen. Aber das passiert immer wieder. Und das ist nicht im Sinne des 9. Gebots. Wir erleben nicht nur in Deutschland, dass die Lüge auch zum Schaden anderer mühelos in der Öffentlichkeit eingesetzt wird. Und sollten Sie in der letzten Woche ein bisschen Film und Fernsehen verfolgt haben, können wir ganz mühelos an Donald Trump denken, dem ständig Lügen nachgewiesen werden, ja, der die Lüge und das Schmähen des politischen Gegners zu seinem normalen Handeln gemacht hat. Fake News bestimmen das Programm. Dann bestimmt Misstrauen die Gesellschaft. Aber auch in Deutschland ist das ja längst angekommen. Wer die öffentlich-rechtlichen Medien unter den Generalverdacht Lügenpresse stellt, wer mit nachweisbar falschen Aussagen Politik macht, nützt nicht unserer Gesellschaft, sondern schadet ihr. Und wenn Parteien, die solche Fake News zur Grundlage ihrer Politik machen, bei Wahlen in unserem Land 30% Zustimmung bekommen, macht mir das Angst, große Angst, denn Misstrauen ist Gift. Werde ich jetzt politisch in meiner Predigt? Vielleicht stört das manche. Aber wenn ich das 9. Gebot lese, kann ich nicht anders. Denn Gott will, dass wir in Frieden miteinander leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt eben auch, versuche ihn nicht runterzumachen und dich auf seine Kosten besser zu machen. Es geht um Wahrheit. Und jetzt ist es interessant zu sehen, dass es im Alten Testament, und das 9. Gebot stammt ja aus dem Alten Testament, gar kein Wort für Wahrheit gibt. Für Lüge schon, nicht für Wahrheit. Und da, wo wir in Übersetzung des Alten Testaments in andere Sprachen das Wort Wahrheit haben, da steht im Alten Testament Treue. Und unser Wort Amen am Schluss hat das gleiche Wort wie Treue. So sei es, denn das ist wahr, dass Gott uns nicht loslässt. Das heißt, Wahrheit ist mehr als die Frage, ob etwas richtig oder nicht richtig ist, sondern es stellt uns vor die Frage, wie wir unseren Mitmenschen helfen. Wo wir dem Miteinander helfen, in der Familie, in der Gemeinde, in der Erziehung oder auch in größeren Zusammenhängen und im Sportverein auch. Als wir gerade 1. Korinther 13 miteinander besprochen haben, vielleicht haben Sie Lust, nochmal nachzugucken, da heißt es am Ende auch, dass es um die Wahrheit geht. Liebe und Wahrheit hängt sehr eng zusammen. Das heißt, es geht um die Frage, wo wir einander helfen können, in Wahrheit zu leben, und die Wahrheit zu lieben und uns miteinander dazu zu verhelfen. Leo hat heute Paten bekommen. Was genau die Aufgabe der Paten ist, ist eher unklar. Hat viel mit ihrer Fantasie zu tun. Aber sie können den Eltern helfen, dass Leo die Wahrheit lieben lernt. Was immer das heißt. Denn was es heißt, an ihrem Ort die Wahrheit zu lieben, was es bei Ihnen allen in Ihrer Umgebung heißt, das Ansehen und das Wohl der anderen zu fördern, das kann man nicht einfach in einem Katalog ablesen. Es gehört dazu, sich immer wieder neu zu fragen, als Einzelne, als Gemeinde, auch als ganze Gesellschaft, wo wir denn die Wahrheit fördern können, wo wir andere nicht ausgrenzen, sondern sie als Teil unseres Miteinanders schätzen lernen. Aber ist das naiv? Was unser Bibeltext hier empfiehlt, nicht falsch Zeugnis zu reden, so werden das manche denken. Aber ich halte es für äußerst wichtig. Ich halte es für die Wahrheit.